Ich bin gerade mit Jan Kreuz und André Rath hier in den Keller des Dokumentationszentrums der Sinti und Roma gegangen, das ein sehr großes Haus tatsächlich ist mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen. Die beiden haben mir gerade schon so ein bisschen erzählt davon und schauen uns eine Ausstellung an, die hier nicht immer ist, sondern ist eine Sonderausstellung, die da heißt Sinti in der frühen Neuzeit, Akzeptanz, Dissens und Kooperation. Worum geht es denn in dieser Ausstellung?
Genau, also die Ausstellung verfolgt im Prinzip die Geschichte der Sinti in Deutschland von den ersten Erwähnungen im 15. Jahrhundert bis hinein ins 19. Jahrhundert, also versucht eben die gesamte Geschichte von Sinti in der frühen Neuzeit abzudecken. Und also ich denke, dieser Untertitel Akzeptanz, Dissens und Kooperation zeigt schon ganz gut eigentlich, was so das Kernanliegen der Ausstellung ist. In der älteren Forschung wurden Sinti häufig auf so eine marginalisierte Opferrolle reduziert. Durch neuere Forschung, die wir inzwischen haben, sind wir eben inzwischen in der Lage, einfach ein differenzierteres Bild zu zeichnen. Dass diese strikte Trennung, an die man zeitweise geglaubt hat, zwischen Minderheit und Mehrheit, dass die eigentlich so in dieser Form nie existiert hat. Und das ist eigentlich das große Anliegen dieser Ausstellung.
Wenn wir jetzt sozusagen mal an den Beginn gehen dieser Geschichte, wo würden Sie die Anfänge da lokalisieren? Also vielleicht können wir auch zu einer der Tafeln gehen, dass wir uns da gleichzeitig noch die Bilder, die mit auf den Tafeln dargestellt sind, anschauen können.
Die Ausstellung beginnt eben im 15. Jahrhundert mit den ersten schriftlichen Erwähnungen von Sinti in Deutschland. Was uns aber auch wichtig war, war eben auf neue Quellen einfach zu verweisen oder Quellen, die vorher noch gar nicht so richtig in dem Zusammenhang mit Sinti gesehen wurden. Ein Beispiel dafür ist ein Gemälde aus Frankfurt, das eine Kreuzigungsszene zeigt. Und erst durch neuere Forschung ist überhaupt aufgefallen, dass das Bild eben so in dem Bereich frühes 15. Jahrhundert zu datieren ist, also genau in die Zeit. Und es gibt eben sehr gute Argumente dafür zu sagen, dass auf diesem Bild Sinti tatsächlich abgebildet sind. Und das Besondere eben dabei, sie sind nicht irgendwie als Randgruppe dargestellt, sie sind nicht irgendwie einfach dabei, sondern sie sind integraler Bestandteil dieses Bildes. Und das genau, ist, glaube ich, einfach ein wichtiges Indiz auch dafür, wie einfach neue Blicke auf Quellen auch ganz neue Perspektiven öffnen können.
Was lässt sich denn aus diesen Dokumenten, die Sie da bearbeitet haben, über die Lebenswirklichkeit der Sinti ja gerade so in den Anfängen 15. 16. Jahrhundert sagen in Deutschland?
Für das 15. 16. Jahrhundert können wir eben anhand der Bilder, die wir haben, relativ gut zeigen, dass es sich um zum Teil wohlhabende Menschen handelte. Also wir haben eben Abbildungen, wo man anhand der Kleidung einfach tatsächlich erkennen kann, dass da ein gewisser Reichtum offenbar vorhanden war. Und was wir eben auch ganz gut sehen können, ist eine Art von Organisation, die sich relativ schnell an den europäischen Normen dann auch ausgerichtet hat.
Jetzt auf den Tafeln hier steht 15. Jahrhundert, Immigration und Aufnahme der ersten Generation. Dann auf der nächsten Tafel Politikwechsel im 16. Jahrhundert. Das deutet schon darauf hin, dass sich da was geändert hat. In welche Richtung ging denn das dann?
Genau, also für uns war es eben tatsächlich wichtig, unterschiedliche Perspektiven darzustellen und eben auch einfach der Frage nachzugehen, wie haben sich bestimmte Vorurteile und Stereotype entwickelt, die den Blick auf die Minderheit dann ja viele Jahre einfach geprägt haben. Und unser Ansatz war da insbesondere eben, oder waren die Folgewirkungen eigentlich der Reformation, aber eben auch die Folgewirkungen des verbesserten Buchdrucks dann, die einfach eine neue Form von öffentlicher Auseinandersetzung geschaffen haben, in deren Folge es für die Obrigkeit, also für die geistliche Obrigkeit, aber eben auch für die weltlichen Obrigkeiten immer wichtiger wurde, Feindbilder zu konstruieren. Und das kann man relativ gut an der Darstellung von Sinti eben nachweisen, dass die als Feindbilder einfach herhalten mussten.
Wie kann man sich diese Feindbilder vorstellen? Also wie wurde das dann geäußert an dem Beispiel vielleicht?
Also das Beispiel, das wir hier aufgreifen, eine Schrift von Martin Luther, der eben seine Angriffe auf die katholische Kirche verbindet mit Angriffen gegen andere Gruppen, die er als Ungläubige diffamiert. Also das sind einerseits Juden, das sind aber eben dann auch tatsächlich Sinti und Roma, die er eben in den gleichen Topf wirft und dann als Beispiel für Ungläubige heranzieht.
Außerdem habe ich gelesen im Vorfeld, dass es dann auch sowas gab wie Arbeitsverbote oder Ausschlüsse aus den Zünften. Da gehen wir zur nächsten Tafel, das 17. und 18. Jahrhundert, Ausgrenzung und Antiziganismus. Wie hat sich das dann noch weiter geäußert?
Es gibt eben eine ganze Reihe von Dokumenten der Verfolgung, Dokumenten der Ausgrenzung, die für viele Jahrzehnte auch in der moderneren Forschung eigentlich immer für bare Münze genommen wurden. Ein wichtiges Beispiel sind sogenannte Vertreibungsedikte, in denen Sinti der Aufenthalt in bestimmten Territorien verboten wurde und in denen dann auch der lokalen Bevölkerung Strafen angedroht wurden, wenn sie Sinti aufnehmen würden. Für viele Jahre ging man eben davon aus, dass das einfach die Realität widerspiegelt, also ständige Vertreibung und eben eine ganz klare Ausgrenzung und Abgrenzung zwischen Bevölkerung und Sinti. Was wir heute durch Forschung zum Beispiel von Ulrich Opfermann wissen, der auch unsere Ausstellung hier beraten hat, ist, dass es eben doch einfach nicht so einfach ist. Eine Frage, die man stellen kann, ist zum Beispiel, warum wurden diese Edikte immer wieder erneuert? Das ist ja an sich schon ein Hinweis darauf ist, dass sie einfach nicht eingehalten wurden. Ja, also ansonsten wäre es ja eigentlich unplausibel, dass die Bevölkerung immer wieder daran erinnert werden musste, niemanden aufzunehmen, immer wieder an die Strafen erinnert werden musste, was ja eben einfach ein Hinweis ist, dass diese Edikte nicht befolgt wurden. Und was Ulrich Opfermann eben anhand von insbesondere handschriftlichen Quellen, die bisher kaum ausgewertet wurden, zeigen kann, ist, dass es eben ganz vielfältige Kooperationen, Kontakte gab zwischen Minderheit und Mehrheit. Zum Beispiel Patenschaften, die insbesondere Angehörige der Oberschicht für Sinti übernommen haben, die eben auf ja, enge Verbindungen einfach verweisen. Ein zweites Beispiel ist, dass viele dieser Vertreibungsaktionen, bei denen Sinti aus bestimmten Gebieten vertrieben werden sollten, einfach daran scheiterten, dass die lokale Bevölkerung Widerstand leistete, indem sie zum Beispiel die Sinti vor solchen Aktionen warnte oder sich einfach nicht daran beteiligte.
Vielleicht schauen wir uns diese nächste Tafel an, die da auch heißt Kontakt, Konsens und Kooperation und gucken nochmal genau, was da zu sehen ist. Zum Beispiel hier sehe ich einen Ausweis, Passport. Was hat das mit diesem Dokument auf sich?
Diese Passdokumente, die wir hier ausgestellt haben, zeigen eben, dass es nicht nur Kooperation zwischen der lokalen Bevölkerung und Sinti gab, sondern dass eben auch insbesondere dann im 18. Jahrhundert die Obrigkeit ein immer größeres Interesse daran hat, in Kooperation zu treten, Sinti als Handelnde einzubinden und eben auch in Bezug auf die Obrigkeit dieses klare Abgrenzungsverhältnis eben nicht so eindeutig ist, wie es eben über viele Jahre einfach dargestellt wurde.
Also durchaus eine vielfältige Geschichte, die da hier noch weiter gesponnen wird in der Ausstellung mit dem Thema Selbstverständnis und Selbstbehauptung. Was sind denn das für Quellen, auf die sich dann hier bezogen wird zum Beispiel?
Ein großes Problem der Geschichtswissenschaft, gerade wenn es um das Mittelalter und die frühe Neuzeit geht, ist ja einfach die Tatsache, dass der größte Teil der Bevölkerung einfach keine Quellen hinterlassen hat. Also wir haben Chroniken, die große politische Ereignisse erzählen, wir haben Urkunden, aber wenn wir wissen wollen, wie lebte eigentlich die normale Bevölkerung, dann gibt es sehr, sehr wenig. Wir haben jetzt eben versucht, insbesondere so eine Reihe von Selbstaussagen zu finden. Das eine ist ein Porträt, das ein Sinti aus Lothringen hat anfertigen lassen und das ihn eben in der Uniform eines Landleutnants zeigt, in Hessen-Kassel im Dienste des dortigen Fürsten. Und eben auch einen Brief aus dem Jahr 1755, den wir in der publizierten Fassung gefunden haben, der das früheste Beispiel für eine Verschriftlichung des Romanes darstellt, den wir gefunden haben. markiert, wenn man so will, natürlich auch den Anfang der wissenschaftlichen Erforschung der Sprache der Sindhi.
Hier sieht man den publiziert in altdeutscher Schrift, und zwar einmal auf Deutsch und einmal auf Romanes. Jetzt sind wir quasi immer noch im 17. und 18. Jahrhundert gewesen. Jetzt scheint es hier nochmal eine Periode zu geben, in der sich nochmal was verändert hat. Der Übergang zur Moderne steht hier im 18. und 19. Jahrhundert. Was lässt sich denn da über das Leben der Sinti in Europa sagen?
Der Übergang der Moderne zeichnet sich dann eben eigentlich durch zwei ganz unterschiedliche Entwicklungen aus. Also auf der einen Seite können wir relativ deutlich sehen, dass es durch Erwerbstätigkeit, durch Etablierung bei vielen Sinti sowas wie sozialen Aufstieg gibt. Auf der anderen Seite entstehen gerade im 19. Jahrhundert das, was man ja als diese Ideologien der Ungleichheit bezeichnet, also völkische Ideen, Ideen von Rassismus. Das ist dann natürlich eine sehr eindeutige Gegenbewegung, und diese beiden Entwicklungen liegen dann natürlich sehr stark über Kreuz.
Also hier sehe ich auch auf den Tafeln, es findet statt eine Ethnisierung, eine Kriminalisierung und aber auch gleichzeitig eine Romantisierung. Also genau das, was wir von so einem gängigen Stereotyp auch heute noch kennen. Hier wird dann deutlich, wie sich über diese Jahrhunderte sozusagen die Grundlage dafür gebildet hat, was dann später in den Völkermord während der nationalsozialistischen Zeit gemündet ist. Wenn Sie jetzt auf diese Arbeit an der Ausstellung oder auf diese Ausstellung blicken, was würden Sie sagen, ist denn heute die politische Relevanz der Erforschung dieser Periode?
Dass man die Ethnisierung, Kriminalisierung, Romantisierung hier widersprechen kann und das auch beweisen kann. Und das hat natürlich eine sehr wichtige Auswirkung auf unsere heutige Debatte gegen Antiziganismus, weil die 600-jährige Kultur von Sinti und Roma, die Anwesenheit, kann man durch diese Bilder, von diesen Briefen einfach nachvollziehbar machen. Wir haben ja über den Romanes-Sprache gesprochen vorher, über die Schriftlichkeit von der Minderheit, was schon in den 17. Jahrhundert eigentlich anwesend war. Wenn wir heute darauf zurückblicken, dann ist das wiederum eine sehr, sehr wichtige kulturelle Identifikation-Faktor, dass man darauf hinweisen kann, ja, das gesprochene Romanes ist ein wichtiger Bestandteil nicht nur von der Geschichte des Sinti und Roma, sondern von der deutschen Geschichte.
Das ist etwas, wozu definitiv diese Ausstellung beitragen kann, die ich hier angesehen habe mit André Rath und Jan Kreutz, Sinti in der frühen Neuzeit, Akzeptanz, Dissens und Kooperation.